Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und hier meldet sich Andreas Stopp mit der heutigen Ausgabe der Lebenszeit. Sie wissen, meine Damen und Herren, es ist Ihre Sendung. Wir freuen uns auf Ihre Bemerkungen und auf Ihre Anrufe. Sie können nämlich mitdiskutieren. Wozu? Viele haben es schon den elektronischen Möglichkeiten entnommen, was unser Thema heute ist, und uns auch schon mit Mails ganz gut versorgt. Erziehung 4.0, so haben wir diese Sendung genannt. Kinder und die digitale Welt. Ja, ich muss Ihnen das nicht großartig erklären. Diese technische Innovation der Digitalisierung, sie verändert den Alltag von uns allen rasant. Die Zeiten sind lange vorbei, in denen Fernsehen, Radio, Zeitung fast die einzigen, jedenfalls die beherrschenden Medien waren und damit die einzigen Informationsträger. Alles, was mit dem Internet zusammenhängt, Computer, Smartphone, Tablet, das gehört heute längst zur Grundausstattung aller Haushalte und sowieso in die Schulrucksäcke der Kinder. Und gerade die kommen immer früher in Kontakt mit Medien, sogar schon eben als Kleinkinder. Was bedeutet diese Entwicklung für die Erziehung in der Familie, für die Bildung in der Schule und nicht zuletzt für unser Miteinander in der Gesellschaft? Was ändert sich zum Positiven? Worauf muss man aber auch achten? Und welche Probleme können sich daraus ergeben, dass die ältere Generation, die ein wenig weniger medienaffin ist, auf Kinder und Jugendliche trifft, für die digitale Medien eine ganz andere, nämlich eine beherrschende, raumfüllende Wirkung einnehmen? Also alle sind gefragt, die Eltern, die Menschen, die in der Schule arbeiten und die Erziehungsaufgabe dort leisten, und die Jungs und Mädchen selber, sie sind alle eingeladen, uns anzurufen und ihre Beobachtungen, Erfahrungen, Hinweise in unsere Gesprächsrunde einzustreuen. Erziehung 4.0, Kinder und die digitale Welt. Ich nenne gleich unsere Telefonnummer. Es ist der kostenfreie Anschluss, wenn Sie folgende Vorwahl wählen: 00800 4464 4464. Das wiederhole ich nochmal: 00800 4464 4464. Oder Sie schicken eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gestern Nachmittag ist meine Kollegin Susan Zara auf Kölner Straßen unterwegs gewesen und sie hat das Publikum gefragt, wo sehen Sie denn die großen Veränderungen, die mit der Digitalisierung auf die Erziehung der Kinder zukommen?
Also es wird ja ganz viel drauf, auf Nachhaltigkeit auf jeden Fall schon mal geachtet. Sag ich mal, auch die ganzen Blöcke und so werden ja jetzt selbst durch Computer, dass man ganz viel am Computer arbeitet. Das ist auf jeden Fall schon mal eine große Veränderung.
Thema Digitalisierung kann ich schlecht sagen, findet ja kaum statt an den Schulen. Das ist ja eigentlich das Problem. Lehrer tun sich sehr schwer, Schüler tun sich sehr leicht, weil sie es gelernt haben. Aber das zusammenzukriegen und eine vernünftige Ausstattung, die auch Geld kostet an den Schulen, das ist sehr, sehr schwierig, finde ich. Und wenn man einen vernünftigen Weg findet, ja klar.
Wächst einem ein bisschen über den Kopf, als älterer Mensch sowieso. Aber die Jugend und die Kinder wachsen damit auf. Und ich denke, ein Fortschritt muss auf jeden Fall sein. Das ist meine Meinung.
Früher haben wir das immer in Büchern gelesen, Kapitel da rausgesucht und so weiter. Und jetzt brauchen wir nicht mehr. Jetzt schreiben wir einfach in Google oder wir machen sogar noch per Siri, noch einfacher für uns gemacht. Einfach per Tonaufnahme und dann haben wir schon alles.
Erziehung und Bildung der Kinder in der digitalen Welt, in dieser unserer digitalen Welt. Joran Muß-Mehrholz, der uns zugeschaltet ist aus Hamburg. Sie können uns hören. Guten Tag.
Guten Morgen.
Herr Muß-Mehrholz, Sie sind, ja, wie soll ich Sie bezeichnen, Sie sind Bildungsexperte, Sie sind Erziehungswissenschaftler, das haben Sie auch studiert mit dem Schwerpunkt Medien, und Sie führen eine Agentur für Bildung. Ehe ich Sie mal frage, da mal ein, zwei Beispiele zu geben, wen Sie da beraten und welche Art von Aufträgen Sie da annehmen. Gerade haben wir gehört, Digitalisierung in der Schule findet kaum statt. Irrt der Herr, der das da gesagt hat?
Das kommt wahrscheinlich so ein bisschen auf die Maßstäbe an, die man setzt. Wenn man es mit anderen gesellschaftlichen Bereichen vergleicht, dann ist tatsächlich der Bildungsbereich und der Bereich Schule insbesondere nicht gerade der Vorreiter.
Aber die Digitalisierung in der Bildung hat begonnen. Gibt es denn da einen Faden der Entwicklung? Wie sehen Sie da in die Zukunft? Wir sind ja in Deutschland offenbar digital betrachtet eher auf den unteren Rängen zu finden. Und man muss nicht immer Estland anführen, die ganz vorne auf den ersten Plätzen stehen.
Das stimmt sicherlich. Allerdings ist ja die Digitalisierung selbst nicht der Zweck, den man verfolgt. Also es wäre nicht viel damit gewonnen, dass man jetzt alles digital macht, was man vorher 100 Jahre analog gemacht hat. Insofern ist das eigentlich Spannende, kriegen wir zwei Debatten miteinander verbunden, nämlich die von pädagogischen Reformen, die wir in Schulen ganz dringend brauchen, und den technischen Fragen, den Digitalisierungsfragen.
Aber die digitalen Medien spielen eben im Unterricht eine Rolle. Sie haben, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, an einer Stelle mal gesagt, digitale Medien können immer nur Verstärker sein. Verstärker von was? Vom analogen Verständnis?
Ja, tatsächlich kann dieses Verstärken in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Wenn wir uns tatsächlich Pädagogik in Schule angucken und sagen, die altmodische Pädagogik, jetzt mal sehr stellvertretend und vereinfacht gesagt, lässt sich gut durch frontale Inputs und leicht überprüfbares, abfragbares Wissen darstellen, dann kann man das natürlich digital total gut verstärken. Also sowas wie Erklärvideos auf YouTube sind ja jetzt nur eine Optimierung dieses frontalen Inputs. Und natürlich lässt sich auch solche Abfragen mit Quiz und ähnlichen Sachen viel, viel besser digital optimieren. Ob damit tatsächlich dann pädagogisch viel gewonnen ist, steht auf dem anderen Blatt. Da würde man darüber diskutieren müssen, wie eine moderne Pädagogik aussieht. Und auch da bieten die digitalen Medien sehr viele Möglichkeiten, das zu verstärken, was zum Beispiel selbstbestimmtes, aktives Lernen angeht.
Vielleicht werden Sie da ab und zu im Verlauf unseres Gesprächs das eine oder andere Beispiel einstreuen, denn das ist genau das, was Sie machen in Ihrer Agentur, Jöran und Konsorten, der Frage nachgehen, wie moderne Bildung aussehen muss. Sie bleiben, Herr Mus-Mehrholz, schön im Warmen sitzen im Studio in Hamburg. Ich stelle Ihnen Frau Professor Dr. Marion Brüggemann vor, die in Bremen nicht allzu weit von Ihnen sitzt. Guten Morgen, Frau Dr. Brüggemann.
Ja, guten Morgen.
Sie lehren an der Universität Hamburg. Sie sind eigentlich Wissenschaftlerin am Institut für Informationsmanagement in Bremen. Aber wenn ich es richtig verstehe, beurlaubt, damit Sie diese Lehrstuhlvertretung in Hamburg machen können. Sie sind Medienpädagogin. Was macht eine Medienpädagogin?
Ich bin ja nicht medienpädagogische Praktikerin, also eher Medienpädagogin in der Wissenschaft. Und das Institut für Informationsmanagement in Bremen, für das ich lange gearbeitet habe und auch wieder arbeiten werde, beschäftigt sich mit Medienbildung in unterschiedlichen Bildungskontexten. Ganz viel, ja, sag ich mal, Evaluation von schulischen Medienbildungsprojekten oder von schulischer Medienarbeit, aber auch Kita bis hin in die berufliche Bildung.
Sind, Frau Brüggemann, damit zum unserem besseren Verständnis die Medien gemeint, die im Unterricht eingesetzt werden? Oder ist das die Art und Weise, mit der man in der Schule umgeht in puncto Thema Medien?
Medienbildung eher in einem, sage ich mal, sehr umfassenden Verständnis gedacht. Es ist eben das Lernen und Lehren mit Medien, also Medien als Werkzeug, die Mediendidaktik, die angesprochen ist. Aber es ist auch die Medienerziehung, also das Lernen über Medien, wie wir uns in unserer digitalisierten Welt verhalten und wie wir mit unseren Kindern und ja und auch ältere Menschen sozusagen mit auf den Weg in die Digitalisierung nehmen. Also ein umfassendes Verständnis von Medienbildung liegt ihm zugrunde.
Ich darf noch anfügen, damit wir ein komplettes Bild von Ihrem beruflichen Wirkungsfeld haben, sind auch Mitglied im Vorstand der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur. Sie hatten das gerade angedeutet, Sie beschäftigen sich mit der Frage, wie Lehrer medienpädagogisch fortgebildet werden können. Bevor wir darauf vielleicht eingehen, Frau Dr. Brüggemann, wo liegt Ihrer Ansicht nach die Herausforderung unseres Zeitalters in puncto digitale Welt? Was hat sich geändert in den letzten 50 Jahren, dass wir jetzt dieses Thema Kinder und die digitale Welt in den Blick nehmen? Veränderung hat es immer gegeben in jeder Zeitalter. Immer musste sich Schule, immer musste sich Erziehung und Bildung anpassen. Stehen wir im Moment an der Stufe einer Zeitenwende oder ist es für Sie eigentlich ein fließender Prozess?
Ja, ob es jetzt eine Wende ist oder ein fließender Prozess. Ich würde den Prozess der Mediatisierung tatsächlich so fassen, dass eben die Allgegenwart von Medien und insbesondere digitalen Medien und ihren Inhalten unseren Alltag immer stärker prägt. Dass eben die wachsende Verwobenheit der Medien mit dem Alltag und mit der Kommunikation, dieser Prozess der Vertäglichung digitaler Medien und von Mediennutzung einfach ja eine Stufe erreicht hat, wo Medien eben auch wesentliche Orientierungsfunktionen in unserem Alltag, in unserem Leben übernehmen und eine Komplexität erreicht ist, die es bisher eben noch nicht gab. Und diese Komplexität auch in Bildungszusammenhängen ja aufzugreifen und zu managen und überhaupt ja Orientierung im Alltag, im Leben und auch in Bildungsbereichen zu erlangen, das ist sozusagen das, was sich geändert hat.
Frau Brüggemann, ist denn in diesem Zusammenhang die Medienpädagogik eher eine, wie soll ich sagen, eine warnende Disziplin, die vor negativen Auswirkungen versucht, in Schutz zu nehmen, oder eine gleicherweise vielleicht auch in positiv gerichtete, die guten Erscheinungen der Medien, die positiven Begleiterscheinungen positiv zu nutzen im Unterrichtsgeschehen zum Beispiel?
Ja, es ist wie immer sowohl als auch, würde ich sagen. Also es geht ja im Sinne von Dieter Barke jetzt, der sozusagen die Medienpädagogik begründet hat, einen Pädagogikprofessor aus Bielefeld. Also er hat irgendwie festgestellt bzw. entwickelt das Konzept der Medienkompetenz, und es kommt ja heute auch in vielen, vielen Bereichen wieder vor, dass es eben unterschiedliche Facetten hat, damit wir uns in unserer damals noch nicht so stark digitalisierten Welt, aber damit wir uns in der Medienwelt zurechtfinden. Dass es eben einerseits das Wissen ist über, ja, sage ich mal, das Mediensystem, ne? Wenn Sie an Google denken oder andere internationale Konzerne, die ja unser Alltagsleben heute wesentlich prägen, dass es die Medienkritik ist, ne? Denken Sie an Fake News und solche Dinge, dass es aber auch die konkrete Nutzung ist, dass ja die medientechnische Handhabung ist Teil dieser Medienkompetenz, aber auch die Mediengestaltung und das gestalterische Potenzial der Medien auszuschöpfen, das ist heute für Kinder und Jugendliche sehr viel einfacher und sehr viel leichter als noch irgendwie vor 10, 15 Jahren. Heute kann, ne, Stichwort YouTube, jeder eigentlich Produzent seines eigenen Videos, seines eigenen Kanals sein, und das sind auch Dinge, die sich ja stark geändert haben und die eben auch unseren Bildungszusammenhänge stark beeinflussen.
Also Sie gerade YouTube sagten, Frau Brüggemann, Herr Muß-Mehrholz, ich glaube, Sie haben das mal gesagt, die Abi-Vorbereitung findet heutzutage auf YouTube statt.
Ja, ich habe es allerdings auch nur zitiert, weil ich ja selbst kein Lehrer bin. Ich habe neulich ein Gespräch mit mehreren Lehrern gehabt, und da war das die Debatte, das war letztes Jahr im Frühjahr, in der Abiturvorbereitung zu Ende ging, und da wurde so ein bisschen reflektiert, dass die Schüler eigentlich gesagt haben und die Lehrer eigentlich auch der Meinung waren, dass sie noch zur Schule kommen mussten in dieser Abiturvorbereitungszeit, eigentlich als lästige Pflicht empfunden wurde, weil eigentlich ein stillschweigender Konsens da war, die Abiturvorbereitung findet statt, indem die sich zu Hause den Stoff nochmal anschauen und das wiederholen und büffeln und so weiter, und da würde jetzt dieser gemeinsame Unterricht in der Schule wenig zu beitragen, und eigentlich wäre das nur Zeit, die davon abgeht, dass sie zu Hause sitzen, und zu Hause heißt halt in dem Fall hauptsächlich mit YouTube heute.
Da müssen wir natürlich auch die Gegenseite dann gleich mal aufhören. Und Herr Muß-Mehrholz, machen Sie mir den Gefallen, merken Sie sich bitte den Aspekt, wir müssen darüber sprechen, ob Schule sich als Lehrort dann nicht neu definieren muss und wozu die Schule unter den geänderten Voraussetzungen dann eigentlich die positiven Beiträge leisten kann. Aber ich möchte Ihnen beiden sehr gerne Daniel Heinz vorstellen. Das ist der Einzige, der in unserer heutigen Runde bei mir hier in Köln im Studio sitzt. Guten Morgen, Herr Heinz.
Guten Morgen.
Sie sind hierher geeilt aus der Fachstelle für Jugend, Medien, Kultur Nordrhein-Westfalen. Das ist eine vom Land geförderte Einrichtung zur Medienkompetenzvermittlung in der Kinder- und Jugendhilfe. Ein großes, langes Wort. Was machen Sie da genau?
Also wir haben ganz verschiedene Projekte, die sich natürlich auch mit der Medienbildung beschäftigen. Also ich selbst bin Projektleiter beim Spieleratgeber NRW. Dort haben wir die großartige Möglichkeit, jetzt mittlerweile seit 13 Jahren pädagogische Beurteilung zu digitalen Spielen zu veröffentlichen, unter anderem. Und der Clou bei uns ist, dass die gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen, also den eigentlichen Experten, erarbeitet werden. Also wir haben über 30 Spieletestergruppen in NRW verteilt, hauptsächlich in der Jugendhilfe, aber auch teilweise in Schulen im Nachmittagsbereich, die sich in der Regel wöchentlich treffen. Und da bringen die Kinder und Jugendlichen ihre Expertise rein, schauen sich die Produkte an, und das Ganze hat natürlich auch einen gewissen Bildungsaspekt, also dass wir versuchen, den Kindern und Jugendlichen auch beizubringen, worauf da zu achten ist. Das sind Verbraucherschutzaspekte, Datenschutzaspekte, vielleicht Bindungsfaktoren von digitalen Spielen. Und vor allen Dingen entstehen darüber hinaus auch viele medienpädagogische Projekte. Also dass wir Kinder und Jugendliche haben, die einfach den Berufswunsch haben, YouTube-Stars zu werden, ja, und dass man gemeinsam mit denen auch mal versucht, solche Videos aufzunehmen und dann lernen die dabei auch ganz viel.
Wird bestimmt mal ein Bachelorstudiengang erfunden in diese Richtung. Aber damit wir es richtig dosieren, das Spielen, das ist ja als Projektleiter in dieser Fachstelle für Sie ein wesentliches Betätigungsfeld, das Spielen. Seinerzeit, wenn wir mal diesen groben Vergleich aufmachen, da gab es Spiele, die draußen stattfanden, es gab Brettspiele, es gab das alles, was die Älteren unter uns noch kennen. So, es gibt heutzutage digitale Spiele. Welchen Raum nehmen diese digitalen Spiele in der Erlebniswelt von Schülerinnen und Schülern überhaupt ein?
Einen immer größeren, was die Studienlage zeigt. Man muss sich nur die Gym-Studie vom Medienpädagogischen Forschungsverband Südwest anschauen. Die haben jetzt auch mal einen Vergleich gemacht, wie das mit den Jahren zugenommen hat. Und vor allen Dingen die Smartphones werden heute auch als digitale Spielgeräte genutzt. Und es werden immer mehr Mädchen oder Frauen auch für die digitalen Spiele begeistert. Es findet in eigentlich allen Altersstrukturen statt. Und die Gamerinnen und Gamer werden auch zunehmend älter. Also ich selbst zum Beispiel komme noch aus der Generation C64 und ich habe jetzt auch eine 4- und eine 7-jährige Tochter und spiele mit denen auch gerne mal hin und wieder digitale Spiele.
Und Herr Moos-Mehrholz, die Herausforderung könnte ja sein, wie kann man diesen spielerischen Moment über digitale Medien positiv ins Unterrichtsgeschehen mit einbauen?
Ja, ich glaube, die Versuchung ist groß, aber ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen auch ein Manipulationsversuch ist, dass man sozusagen den Jugendlichen da versucht, das, was sie mögen, so zu drehen, dass man sozusagen für die eigenen pädagogischen Zwecke verwenden kann. Das ist verführerisch. Ich sehe da jetzt aber nicht das größte Versprechen drin, weil es einfach zwei nicht unbedingt kompatible Ziele sind. Die Sachen, die man als Pädagoge erreichen will und den Spaß und Spiel und das Entdecken, was man als Spieler hat.
Vielleicht erst Frau Brüggemann, dann Herr Heinz.
Ja, ich denke aber auch Vergnügen und Spaß daran zu haben, einfach so ist auch vollkommen legitim. Also ich denke auch irgendwie, natürlich gibt es diese Gamification-Diskussion, aber da würde ich Herrn Moos-Mehrholz auch zustimmen, dass man Kinder und Jugendliche da auch nicht hinters Licht führen kann. Also allein was dann die Qualität der Spiele, es gibt Lernspiele, es gibt gut gemachte, es gibt weniger gut gemachte, aber Sinn und Zweck der Sache ist eigentlich dann immer auch offenbar und das ist was anderes als in der Freizeit zu spielen, denke ich.
Daniel Heinz?
Es gab vor einer Zeit so einen riesigen Edutainment-Markt und da gibt es so ein schönes Bild, was damit in Verbindung steht und das nennt sich Chocolate-Covered Broccoli. Ja. Also man denke sich einfach, das Kind isst nicht gern Brokkoli, dann denkt die Mama, schütten wir halt Schokolade drauf und dann wird das dem Kind dann schon munden. Genauso ging es mir in der Kindheit oder Jugend auch, dass ich gerne am Computer gespielt habe und dann lag dann auf einmal unter dem Weihnachtsbaum das Lernspiel, das Latein-Lernspiel und wenn man dann richtig die Vokabeln eingegeben hatte, danach durfte man so ein kleines Belohnungsspielchen machen. So funktioniert das natürlich nicht. Also man muss da schon bei diesen Spielen zur Wissensvermittlung, muss sich schon das Spielen und das Lernen irgendwie so ineinander verzahnen, dass es den Kindern und Jugendlichen auch Spaß macht.
Frau Brüggemann, wann geht das eigentlich los? Über welchen Altersabschnitt reden wir? Lernen mit und über digitale Medien? Geht es erst mit der ersten Klasse los oder schon vorher?
Ich denke, das geht schon vorher los, weil die Lebenswirklichkeit der Familien ja durch digitale Medien und deren Nutzung geprägt ist. Also Kinder wachsen ja mit digitalen Medien auf. Es gibt Bilder, Bücher und wer kennt das nicht? Also digitale Bilder, Bücher, dass dann in der Kita die Beobachtung gemacht wird, dass Kleinkinder, die dort erstmalig hineinkommen, versuchen auf den Bilderbüchern, die zur Verfügung stehen, zu wischen, wie auf dem Tablet, einfach weil es sie das in der Familienumgebung damit zu tun haben. Also ich denke, Kinder wachsen heute von klein auf eigentlich mit digitalen Medien auf.
Und darüber, meine Damen und Herren, auch zu Hause oder unterwegs, die Sie uns zuhören, darüber wollen wir reden heute hier in dieser Lebenszeit, Kinder und die digitale Welt. Sie sind gerne eingeladen, sich telefonisch oder per Mail zu beteiligen an unserem Gespräch 00800, die Telefonnummer 4464 4464 oder Sie schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Was ist das Besondere, das Kindern begegnet, die aufwachsen heute in dieser von Digitalisierung geprägten Welt? Worin unterscheidet sich das von den Generationen vorher? Worauf müsste geachtet werden? Wo sind Grenzen und wo sind die Vorteile? Es schreibt mir Dr. Axel Diller von der Universität Siegen. Er ist dort Dozent für germanistische Literatur und Mediendidaktik. Ich zitiere: Wie wichtig Medienerziehung ist, zeigt sich auch daran, dass ich in meiner Tätigkeit als Dozent inzwischen gezwungen bin, die Nutzung von Smartphones in Lehrveranstaltungen zu untersagen. Im Grunde sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, zumal es die Grundregeln der Höflichkeit gebieten, dem Sprechenden zuzuhören und nicht in virtuelle Parallelwelten abzutauchen. An dieser Stelle gleich weiter in der Lebenszeit 5 Minuten Nachrichten, dann melden wir uns wieder. Wie wachsen Kinder in der digitalen Umgebung, in der digitalen Welt auf? Das ist das Thema der heutigen Lebenszeit. Andreas Stopp weiter am Mikrofon. Mit fachkundigstem Beistand Professor Dr. Marion Brüggemann ist uns zugeschaltet aus Bremen. Sie lehrt an der Universität Hamburg. Juran Mus-Mehrholz sitzt in Hamburg im Studio. Er ist Bildungsexperte und Erziehungswissenschaftler und hier in Köln bei mir Daniel Heinz, Projektleiter in der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW. Und langsam stapeln sich auch die Mails auf meinem Tisch. Ich greife hinein und lese Ihnen vor von Herr oder Frau Werner aus Dresden. Die Kinder können nicht mehr lesen. Die Kinder sprechen ein regelrecht armseliges Deutsch. Der aktive Wortschatz ist um ca. 400 Wörter geringer geworden als noch vor 30, 40 Jahren. Die Kinder sind unkonzentriert, wenn es nicht flimmert. Die Kinder verblöden, weil sie zwar medienkompetent, aber zugleich medienunmündig sind. Marion Brüggemann, möchten Sie das kommentieren?
Ja, es ist jetzt schwierig, darauf eine entsprechende Antwort zu finden. Ich glaube, deutlich wird, dass den Medien zugeschrieben wird, dass diese dafür sorgen, dass die Kinder nicht mehr richtig lesen können und dass bestimmte Dinge nicht mehr erlernt werden, sprich, dass der Wortschatz zurückgeht. Ich denke, zum einen kann man das so monokausal nicht auf die Medien schieben. Das liegt bestimmt an ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Unsere Welt hat sich ja insgesamt auch verändert. In der Kita oder in der Schule haben wir es mit einer viel, viel größeren Heterogenität zu tun. Und auch das Bildungssystem hat sich verändert. Zum Glück, würde ich sagen, in vielen Fällen. Ich denke, die Medien sind nicht allein ursächlich dafür. Aber welche Sorge und welches Bedauern hier zum Ausdruck kommt, ist, dass sich Kinder eben immer weniger konzentrieren können aufgrund ihrer Mediennutzung oder ihres Medienkonsums. Und hier muss ich sagen, wenn man jetzt an die frühe Bildung denkt, ich denke, es ist total wichtig, auch frühe Medienbildung zu betreiben, eben gerade auch Medien für Bildungskontexte einzusetzen, weil es eben nicht nur Medien als Bildungsablenkung sind. Und Medienkompetenz zu erlangen, sich anzueignen, ist eben auch ein Prozess der wird sozusagen über die Bildungsbereiche hinweg verfolgt. Medien halt zielgerichtet und kompetent nutzen zu können, das ist genau das Gegenteil, was die Dame beschrieben hat. Also die Kinder, die sie beschreibt, sie seien medienkompetent, das würde ich mal in Abrede stellen, dass das ist, was ich unter medienkompetent verstehe.
Ich muss aber auch sagen, im Moment sieht es so aus, als wären in der absoluten Überzahl die Wortmeldungen, die sich sehr kritisch beschäftigen. Eine darf ich noch ganz kurz vorlesen von Jens Berthold. Der schreibt, Eltern stehen heute vor vielen Herausforderungen, um Kinder zu fähigen und kritischen Internetnutzern zu erziehen. Als Informatiker und Vater eines Kleinkindes ist für mich die erste Maßnahme, aber möglichst fernhalten meines Sohnes von digitalen Geräten. Jeden Tag freue ich mich über Fortschritte in der motorischen Entwicklung. Ich bin entsetzt, wenn Eltern gerade in dieser kritischen Zeit der Entwicklung ihren Kindern bereits flache digitale Glasscheiben vorlegen und damit jedes haptische Erlebnis verhindern. Herr Mus-Mehrholz.
Ja, mir fiel bei der ersten Wortmeldung auch noch auf, dass die auch aus beliebigen Zeiten stammen könnte. Also man sieht, wenn man so große Medienbrüche hat, gesellschaftlich immer eine Verunsicherung und häufig dann eine Verklärung, dass sozusagen früher alles besser war. Wenn man das sich genauer anschauen will, man kann zum Beispiel mal das Wort Lesesucht googeln und da findet man hervorragende Ergebnisse aus dem 18. Jahrhundert, wo man gedacht hat, dass diese gedruckten Bücher jetzt also zumindest die Frauen wirklich um den Verstand bringen würden. Ich glaube, diese Verunsicherung muss man aber ernst nehmen, weil das wird ja nicht wieder weggehen, diesen medialen Umbruch, den wir da beobachten. Und häufig hilft es tatsächlich in den Diskussionen, sich das ein bisschen genauer anzuschauen und zu sehen, naja, es ist zum Beispiel nicht mehr so, dass, wie jetzt die Zuhörerin schrieb, nicht mehr gelesen wird. Nee. Aber die Schriftform und das Lesen ändert sich halt ganz, ganz stark. Es gibt auch Studien, die sagen, es gab noch nie so viel Schriftform wie heute. Mhm. Wenn Jugendliche über digitale Plattformen kommunizieren, dann passiert das natürlich viel mit Video, Foto und so weiter. Aber immer ist es eingerahmt in Schriftform.
Oder sie lesen eben auf den flachen Bildschirmen.
Ja, und auch das Lesen verändert sich. Also es gibt eine neue Studie der Universität Frankfurt, wo sozusagen das analoge Lesen und das digitale Lesen, was ich dort als Leser oder Leserin an Informationen herausziehe, dass das sehr unterschiedlich ist. Also dass die Kinder, die halt im analogen Lesen sehr gut sind, vielleicht im digitalen Lesen gar nicht die Besten sind. Das ist eine andere Form von Lesen, also wirklich andere Kompetenzen auch erfordert, digitale Texte zu erfassen aufgrund ihrer, veränderten Strukturen. Mhm. Das sind einfach Dinge, die muss man auch mit betrachten.
In der Wartereihe steht ein Hörer aus Kiel. Bitte bleiben Sie am Apparat, Herr Treue. Ganz kurz erst Daniel Heinz. Mhm.
Bei dieser Debatte ist auch immer das Problem, dass Medien so als Feind wahrgenommen werden und das ist so pauschal. Alles, was digital ist, ist erst einmal problematisch. Ich denke, wir müssen viel stärker auch auf die Inhalte gucken oder was wir mit diesen Geräten machen können. Und es gibt auch im frühkindlichen Bereich teilweise zahlreiche spannende Möglichkeiten. Da muss ich natürlich als Elternteil das Ganze begleiten. Ich kann Stop-Motion-Videos aufnehmen mit dem Gerät. Ich kann Bilderbuch gemeinsam mit dem Kind anschauen, also ein digitales Bilderbuch. Und ich finde, ob ich das jetzt auf dem iPad mache oder ob ich ein reales Buch in der Hand habe, ist ja eigentlich in dem Sinne kein großer Unterschied.
Das scheint auch die große Herausforderung zu sein, um die sich viele Hörerinnen und Hörer Sorgen machen. Kriegen wir das alles unter einen Hut, wie es in der Zeit kürzlich Luisa Reichstädter formuliert hat. Es geht darum, dass wir Algorithmen und Aristoteles gleichermaßen behalten. Jetzt aber nach Kiel zu Herrn Treue, der erste Hörer, der hier live in die Sendung kommt. Herr Treue, guten Tag. Sie sind Informatiker.
Guten Tag. Nein, ich habe Informatik studiert in meinen ersten Berufsjahren, bin dann aber Naturwissenschaftler geworden und ja, bin das bis heute und habe zwei Jungs, 14 und 16, die hier in Kiel auf ein großes Gymnasium gehen und sehe das Elend jeden Tag. Ich muss wirklich von Elend sprechen und viele Wortmeldungen und auch von den Diskutanten hier einige Beiträge spiegeln genau das wider.
Beschreiben Sie uns kurz das Elend. Beschreiben Sie uns kurz das Elend.
Das Elend ist, denke ich, sehr, sehr tiefgreifend. Ich glaube, dass Schüler, die heute groß werden, die mit Eltern groß werden, die diese sogenannte digitale Technik verwenden, erstmal damit konfrontiert werden, ob sie es wollen oder nicht. Was aber stattfindet, ist, dass an den Schulen, ich kann das jetzt nur von unserem großen Gymnasium, fast 900 Schüler, ich werde den Namen jetzt nicht nennen, stattfindet, ist, dass die Schulen, die ich kennengelernt habe, mit dieser Thematik vollkommen überfordert und auch, ich sag mal, willenlos sind. Das ist nicht nur eine Geldfrage, sondern auch eine Bildungsfrage. Und ich glaube, hier rächt sich die Vergeisteswissenschaftlichung der Pädagogik und der Lehrer, die jetzt an den Schulen sind, die haben weder Kenntnisse noch Interesse, eher Vorbehalte gegenüber allen neuen Technologien. Und der Informatikunterricht ist ein reiner Witz, es gibt gar nichts. Und ich finde, zur Medienkompetenz dieser Technologie gehört, dass man den Hintergrund kennt. Ich möchte eine ganz kleine Sache erzählen. Ich bin 1987 in der DDR, bin ich groß geworden, nach meinem Wehrdienst, habe ich in einer Firma in der DDR ein Computerkabinett aufbauen sollen. Und das habe ich auch getan, weil man damals, 1987, erkannt hat, dass die Auszubildenden wissen müssen, wie ein Prozessor funktioniert, was Bits sind, was Bytes sind und wie man programmiert. Das war die Basis für mein Interesse und für meinen, ich sag mal, wirklich kompetenten Umgang mit Medien. Das gibt's alles nicht mehr. Das wissen weder Lehrer noch Schüler, was das ist. Man will das jetzt nachholen. Es ist ein einziges Trauerspiel. Und wir haben das Digitale, die digitalen Medien sind ja nur ein Auszug aus dieser Welt. Wir haben Technologien um uns herum, die fallen doch nicht vom Himmel. Die müssen programmiert, hergestellt, entwickelt werden. Die Schüler, die heute Gymnasien verlassen, sind dazu überhaupt nicht ansatzweise in der Lage. Das gibt es nicht. Ein Satz noch, unser Physiklehrer, der Klassenlehrer meines Sohnes, Doktor, unter 50, rühmt sich damit, dass er noch nie mal ein Telefon hat, das Bilder machen kann. Ich sag mal so, jeder Klassenlehrer hat die verdammte Pflicht, ein Smartphone zu haben und in die Welt der Kinder zumindest wissentlich mit einzutauchen. Was will er denen denn sonst erzählen? Das ist eine Welt, die findet parallel zur Schule statt.
Herr Treue, nur um kurz einzustreuen, ja. Katja Kuchalski aus Frankfurt am Main schrieb, ich glaube gestern Abend oder heute Morgen schon, die ist Lehrerin, Fachlehrerin mit Politik und Wirtschaft, die schrieb wörtlich, aufgrund der zunehmenden Anzahl verschiedener Fälle und der damit verbundenen erheblichen Verletzungen bin ich inzwischen dafür, Handys mit Internetzugang per Gesetz erst ab 16 Jahren zu erlauben. Wir sehen daran, wie kontrovers das ist. Kleine Sekunde, erstmal Frau Brüggemann, Ihnen liegt ja besonders am Herzen die Professionalisierung der Lehrerausbildung. Das scheint ja genau das zu sein, was Herr Treue aus Kiel meint.
Sie sprechen da mehrere Facetten eigentlich an. Also dass es eben nicht nur sozusagen die Fort- und Weiterbildung der Pädagogen und Pädagoginnen ist, sondern tatsächlich auch die ganze Schule betrifft, dass digitale Medien in unserer Lebenswelt vordringen. Also Medienkompetenz von Lehrkräften zu fördern ist ein Teil, aber das, was wir brauchen, ist eigentlich eine medienpädagogische Kompetenz von Lehrkräften, die auch eben, sage ich mal, informatische Aspekte mit einbezieht. Und das geht eben weit darüber hinaus, sage ich mal, selbst gut und kompetent mit Medien umgehen zu können, sondern beinhaltet eben einerseits auch eine Schulentwicklungskompetenz, eine, sage ich mal, mediendidaktische Kompetenz, was den Einsatz der digitalen Medien im Unterricht angeht, also das Lehren und Lernen mit Medien, aber auch eben eine medienerzieherische Komponente oder eine Mediensozialisationsaspekt, der einbezogen werden muss, indem ich um die Bedeutung digitaler Medien in der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen Bescheid weiß. Und das sind eigentlich diese vier, sage ich mal, Aspekte, die medienpädagogische Kompetenz heute ausmachen.
Frau Brüggemann, lassen Sie mich noch mal ganz, ganz kurz eine Stufe zurückgehen. Vielleicht kann Jöran Muß-Mehrholz uns da helfen und auch Daniel Heinz. Herr Treue, bleiben Sie bitte kurz noch einmal parat. Wie wichtig ist es für Schülerinnen und Schüler, dass sie lernen, wie digitalisierte Medien überhaupt funktionieren? Das heißt also, müssen sie lernen, die Algorithmen zu begreifen? Müssen sie lernen, programmieren zu können? Oder sind wir da schon drüber hinaus, weil sich das überhaupt nicht mehr fassen lässt? Herr Muß-Mehrholz.
Es ist eine schwierige Frage. Gerade dieses Programmieren ist ja sehr angesagt gerade und wird von allen möglichen Seiten befürwortet, gefördert und unterstützt und so weiter. Ich glaube tatsächlich, wenn man so auf die Grundlagen guckt, zu verstehen, was ein Algorithmus ist, ist tatsächlich essentiell. Wir können uns, glaube ich, 2017 noch kaum ausmalen, wie mächtig Algorithmen sind und in der Zukunft noch werden. Ob das damit zu erledigen ist, dass man eine Programmiersprache lernt, wage ich zu bezweifeln. Also das ist, glaube ich, häufig zu vereinfacht, diese Maßnahmen, die es gibt, Programmieren oder wie es dann modischer heißt, Coding, setzt häufig gerade nicht an den Grundlagen an, sondern zeigt nur, wie man eine Oberfläche bedient und hübsche Effekte erreicht. Das ist jetzt etwas zugespitzt. Es gibt ganz tolle Projekte, wie gerade das medienpädagogisch geprägte Jugendhackt-Projekt, in dem tatsächlich auf die Grundlagen geguckt wird und auch auf die gesellschaftlichen Fragen geschaut wird. Und das sind, glaube ich, sehr lohnende Ansätze.
Daniel Heinz.
Ja, wir führen auch Jugendhackt durch als Fachstelle für Jugendmedienkultur. Und zwar haben wir auch mit Förderung des Landes NRW 40 Veranstaltungen gehabt, wo wir in die Jugendhilfe reingegangen sind und haben dort erste Grundkenntnisse vermittelt oder Roboterbau. Und da geht es eigentlich nur darum, Jugendliche und auch ältere Kinder dahingehend zu sensibilisieren, was macht die Technik überhaupt mit uns und wie können wir sie auch nutzbringend einsetzen. Das Ganze ist eigentlich ins Leben gerufen worden von der Open Knowledge Foundation und Mediale Pfade. Und da kann man sich mal drüber informieren. Also es gibt jede Menge Initiativen, die dieses Thema angehen. Problem ist dann oftmals die Verzahnung zwischen Schule und Jugendhilfe zum Beispiel. Also dass man die Dinge, die es schon gibt, sinnbringend dann miteinander verzahnt.
Herr Treue, ganz kurz noch, ehe wir Sie aus der Telefonleitung entlassen. Bringen Sie denn Ihren Jungs 14 und 15 privat zu Hause das Programmieren bei?
Also ich stimme stimmen dem Herrn gerade zu. Das Programmieren ist schon eine Stufe, die auch Interesse voraussetzt. Das muss nicht unbedingt sein. Ich öffne gerade hier eine Computerschule, wo wir genau das machen, mit Arduino bauen und sowas. Das ist genau der Punkt. Ob meine Kinder da selber mitmachen, weiß ich noch nicht, vielleicht. Mhm. Aber es fängt ja viel früher an. Ich erwarte, dass man erklären kann, was binär überhaupt bedeutet und digital. Man redet über Begriffe, die man überhaupt nicht füllen kann. Also ich habe in der Schule auch gelernt, wie ein Ottomotor funktioniert. Deswegen bin ich noch lange kein Maschinenbauingenieur, aber ich weiß, wie der Kolben funktioniert, wie ein Pleuel funktioniert. Und so erwarte ich, dass jeder weiß, was binär bedeutet, wie das Zahlensystem sich zusammensetzt und wie Daten überhaupt transportiert werden. Im ganz groben Ansatz. Und all das passiert hier nicht. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr deutsches Problem. Sehr, sehr deutsches Problem, der man auch heute wieder alle Bedenken und Studien und was alles passieren kann, darüber reden wir. Aber
Sie haben es nochmal angestoßen. Herr Treue, vielen Dank, dass Sie den Impuls gegeben haben. In Kiel bitte weiter über die Antenne zuhören. Ja, ich bin gerade noch dabei. Wir sollten ja eigentlich auch wissen, wie kommt es dazu, dass ein Bäcker ein Brot backen kann, ohne dass wir selbst es können. Nicht anders scheint es vielleicht auch zu sein in Bezug auf die digitalen Medien. Ich muss aber Herr werden der Wortmeldungen, die reinkommen. Uwe Bartsch schreibt aus Neumünster: Das Internet enthält Gewalt- und Pornodarstellungen zuhauf. Thomas Gottschalk sagte mal, im Internet ist der Teufel los. Ein Staat, der seine Kinder und Jugendlichen schützen will, der muss das zugänglich machen von Internet und Gewalt- und Pornomedien für alle Kinder und Jugendlichen rigoros verbieten. Das schreibt Herr Bartsch. Frau Brüggemann, steht die Medienpädagogik eigentlich immer in diesem Zugzwang, aufzupassen, schützen zu müssen, warnen zu wollen?
Ja, natürlich tut sie das. Aber der Kinder- und Jugendmedienschutz geht auch immer mehr dahin, eben, ja, dass Verbote allein natürlich keine Wende bringen in dem Sinne, weil eben alles irgendwie doch zugänglich ist. Also wenn ich irgendwas finden will, dann finde ich das letztendlich auch. Ne? Dass es eher darum geht, Kinder und Jugendliche dahingehend auch, ja, sag ich mal, stark zu machen, dass sie selbst sich schützen können und medienkompetent mit Inhalten umgehen und tatsächlich auch, ne, wenn jetzt noch das Alter angesprochen ist, bestimmte Medienumgebungen altersangemessen auch zugänglich zu machen.
Ne? Ja. Eine kleine Ergänzung aus Hamburg. Tatsächlich bei der Anregung, die eine E-Mail oder ein Anruf von war, dass man Smartphones erst mit 16 erlauben soll, da muss man ja tatsächlich fragen, wenn dann ein 16-Jähriger ein Smartphone in der Hand hat, wo hat er denn den kompetenten Umgang gelernt oder wann hat er den gelernt? Insofern glaube ich, kann ich das nachvollziehen, aber es ist sicher keine Lösung zu sagen, wir versuchen das einfach auszusperren und hoffen, dass sich das von selbst erledigt.
Ich muss da an der Stelle noch nachschieben, Katja Kochalski, so heißt die Lehrerin, die das gerade vorgeschlagen hatte, muss die Begründung angeben noch, weshalb sie zu diesem Schluss kommt. Sie sagt nämlich, neu ist, dass Bilder, auch heikle Bilder, nicht gelöscht werden können. Also sie vergleicht vorher mit damals und heute. Neu ist auch, dass spontane, bösartige Kommentare nicht gelöscht werden können. Sie kursieren und entwickeln Eigenleben. Selbst total nette und freundliche Kinder, denen man solches nie zutrauen würde, kommunizieren teilweise extrem unangebracht und können dies nicht zurücknehmen. Daher kommt das Bedenken dieser Lehrerin.
Das sind ja unterschiedliche, sage ich mal, Gefährdungskategorien. Ne? Also einmal Inhalte, die ich aus dem Internet, wie Pornografie oder sowas, was ich direkt suchen kann. Und das andere, das ist ja aus dem sozialen Kontakt heraus entstanden. Und gerade deswegen ist, sage ich mal, eine Medienbildung und eine Medienkompetenzförderung auch in Schule so wichtig, Kinder überhaupt irgendwie zu sensibilisieren, sich angemessen im digitalen Raum zu bewegen. Weil ich vermute nämlich, dass die Kinder, die selbst so kommunizieren oder auch Opfer dieser Kommunikation werden, dass mitnichten immer die Folgen und das absehen können, was diese Kommunikation bedeutet, in welchen Raum sie hinein kommunizieren. Und das ist eben, ja, sage ich auch, Medienkompetenzförderung.
Julian Dier ist im Auto unterwegs. Und Sie haben, Herr Dier, inzwischen einen Parkplatz angefahren.
Genau, so ist es.
Gut, dann können wir ruhig auf das warten, was Sie uns zu sagen haben. Ich schicke voraus, Sie sind 27 Jahre alt und vor kurzem Vater geworden.
Genau, so ist es. Und bereits im Vorhinein habe ich mir schon oft Gedanken zu dem Thema Medienkompetenz und Kinder gemacht. Bin da auch dankbar, kann das nur jedem empfehlen. Es gibt von, jetzt weiß ich nicht welches Ministerium, und dem Herrn Fabian Siegesmund eine sehr schöne Reihe auf YouTube, nennt sich The Walking Dead, wo er so ein bisschen Medienkompetenz versucht zu vermitteln oder einen Ansatz dahingehend zu vermitteln. Und ja, ich sag's mal so, es ist schon wichtig, dass Kinder in diese Richtung gefordert und gefördert werden. Bin aber auch der Meinung, die Menge macht das Gift. Also wenn ich mich natürlich nur hinsetze, und das finde ich teilweise furchtbar, dass Kindern heute keine Schlaflieder mehr vorgesungen werden, sondern dass das halt meistens vom Band oder vom Handy kommt oder halt irgendwas vors Gesicht gehalten wird und es wird gesagt, hier stier dort rein, beschäftige dich mit dir selbst, geh mir nicht auf den Wecker. Das finde ich furchtbar falsch. Ich bin schon der Meinung, dass man diese Medien nutzen kann, dem Kind damit auch etwas beibringen kann, auch einen verantwortungsvollen Umgang. Aber man muss oder man darf nicht vergessen, wir leben ja trotzdem noch in einer analogen Welt. Und ich muss sagen, ich bin meinem Vater da heute im Nachgang sehr dankbar. Früher habe ich das gehasst. Wir haben immer eine sogenannte Apfelsortenbestimmung gemacht. Also wir sind dann meistens samstags durch die örtlichen Gartenanlagen gegangen. Und ja, mein Vater weiß mit Holz viel anzufangen und hat mir dort einige Dinge beigebracht. Das bedeutet, ich war in Bewegung, ich war in der frischen Luft. Ich habe gelernt, okay, das dort ist ein Apfelbaum, das ist ein Kirschbaum und so weiter und so fort. Und
das sagen Sie mit 27 Jahren. Das heißt, also Sie gehören ja schon zu einer Generation, die großteils ja, digital aufgewachsen ist im Prinzip.
Richtig, exakt. Und ich muss sagen, bin da auch ganz dankbar, dass, also ich meine, dass zumindest zu mir einen relativ vernünftigen Umgang damit gelernt habe, weil ich zum Beispiel nicht zwingend Fan bin, dass ich alles, was ich gerade zwingend erlebt habe, auf Facebook hochladen muss. Ich habe zum Beispiel keinen Facebook-Account.
Herr Dier, ja, müssen wir ein bisschen auf die Uhr auch schauen.
Ja, ich weiß.
Nein, das ist schön, dass Sie Ihre Fahrt unterbrochen haben und uns angerufen haben. Ich will an der Stelle Daniel Heinz, ja, ich danke Ihnen, Herr Dier, das muss ich unbedingt nur sagen. Danke, dass schön weiterfahren in Ruhe und weiter zuhören. Daniel Heinz, ausgelöst durch das, was gerade unser Hörer gesagt hat, dieses für die kindliche Entwicklung sehr wichtige Spielen und Lernen gleichzeitig. Wir kommen damit nochmal zurück auf eine Ihrer Hauptbeschäftigungen mit den Spielen, mit den Games. Sie haben mal gesagt, die Games sind heute so etwas wie die Puppenstube 4.0. Ist das von Ihnen überhaupt?
Nein, das ist nicht von mir.
Aber, er guckt so überrascht, das kann ich von ihm sagen. Wo ich das her habe, weiß ich nicht. Aber können Sie was damit anfangen?
Ich finde, digitale Spiele sind Ergänzung zu dem herkömmlichen, was da ist. Also neben Puppen gibt es jetzt auch die digitalen Puppen sozusagen. Ja, und es ist immer eine Frage der Begleitung, also um mal an das anzuschließen, was der Hörer gerade gesagt hat. Also ich erlebe es oft auf Elternabenden, dass Eltern gar nicht wissen, dass es sowas gibt wie Jugendschutzeinstellungen auf diesen Plattformen. Mhm. Also zum Beispiel, da wird eine Nintendo Switch gekauft oder eine PlayStation 4 und dann liegt die unter dem Weihnachtsbaum, dann packt die der Junge aus oder das Mädchen und ja, dann ist das Gerät unter Kontrolle des Heranwachsenden und ich finde, da können Eltern auch hingehen, können sich vorher mal informieren, was kann ich denn da überhaupt machen? Da gibt es hervorragende Möglichkeiten, auch auf dem Smartphone zum Beispiel Funktionen zunächst zu deaktivieren und dann gemeinsam mit den Kindern diese Medien auch zu entdecken, sie dabei unterstützen, so ähnlich wie in der Verkehrserziehung. Ja, da gehe ich ja auch hin und sage dem Kind, hier beim roten Männchen müssen wir stehen bleiben, beim grünen können wir gehen. Genauso stehen Eltern auch in der Verantwortung, die Kinder bei der digitalen Erlebnissen zu unterstützen. Mhm.
Ganz schnell, wir hören mal gerade rein, Günther Grünwald, der macht sich aus kabarettistischer Sicht lustig über die Art und Weise, wie Eltern und Kinder und Schüler und Handys gemeinsam funktionieren.
Will mir ehrlich sein, mit den ganzen Handys, es wird doch nur Blödsinn damit gemacht, es wird doch nur Schwachsinn veranstaltet. Du liest es jeden Tag in der Zeitung, wieder irgendwelche Pornovideos, Gewaltvideos auf den Handys von Grundschülern gefunden. Ist doch so, oder? Wenn ich was zu sagen hätte, ist ein Segen für viele Menschen, dass ich nichts zum Sagen habe. Das können Sie mir glauben. Aber wenn ich was zu sagen hätte, ich würde an allen Schulen Handys verbieten. Und nicht nur Nutzungsverbot, wie es eh schon der Fall ist, nein, Mitnahmeverbot. Man darf keine Handys mit in die Schule nehmen. Und wenn Sie einmal einen lustigen Abend machen wollen, dann schlagen Sie es bei der nächsten Elternversammlung vor. Wahrscheinlich werden Sie Kleider schlagen. Es kann aber auch sein, dass vorher nur eine halbe Stunde auf Sie eingebrüllt wird.
Daniel Heinz, ganz ernsthaft, nur noch mal ganz kurz, weil gleich wieder die Nachrichten kommen. Bei wem liegt die Hauptverantwortung? Bei den Eltern oder in der Schule?
Die Hauptverantwortung liegt natürlich bei den Eltern. Aber Eltern sagen oftmals, ja, die Schule muss sich auch noch darum kümmern, weil die sind ja heute lange in der Schule, wenn man sich das mal anschaut. Also ich denke, da muss eine Symbiose einfach passieren. Also es gibt nämlich viele Elternhäuser, da findet nichts in dem Zusammenhang statt. Ich hatte kürzlich zum Beispiel ein Mädchen getroffen, zweite Klasse, die wollte dann nach Hause GTA spielen. Das ist ein Spiel ab 18 Jahren. Und ja, da findet zu Hause wirklich auch keine Unterstützung statt. Und da kann natürlich die Schule eine wichtige Funktion übernehmen und natürlich auch die Jugendhilfe. Ja. Okay.
Kleine Unterbrechung, wie gesagt, die Nachrichten 5 Minuten. Um 11.05 Uhr melden wir uns wieder mit dem dritten Teil der Lebenszeit, die heute unter dem Motto steht, Kinder und die digitale Welt. 00800, unsere Telefonnummer 4464-4464 oder lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Wir unterhalten uns über die Möglichkeiten, die Chancen, die Risiken, die Gefahren, aber vor allem auch über die Möglichkeiten unserer Kinder in der digitalen Welt, wie sie heute unsere Umgebung bestimmt. Susanne Zahre, meine Kollegin, hat das Mikrofon hingehalten. Menschen mit der Frage, wo denn die Vorteile der Digitalisierung zu finden sind.
Ich würde sagen, dass man heutzutage viel mehr Lerntypen erreichen kann durch die verschiedenen Medien. Weiß ich nicht, durch Frontalunterricht an der Tafel oder auf dem Plakat oder so werden, glaube ich, nicht so viele Kinder erreicht wie durch Filme, durch selber machen am iPad oder sonst irgendwas.
Ja, die Vorteile sind natürlich, dass man zur Bearbeitung viel kürzer braucht. Also bei vielen wissenschaftlichen Themen zum Beispiel total super, dass der Dialog da viel schneller umgesetzt werden kann, dass man eben auch viel schneller an Bücher rankommt, also die Informationsbeschaffung, und auch günstiger, viel, viel günstiger, weil ich weiß noch, am Anfang, wenn man Bücher bestellen musste, die aus dem Ausland kamen, hat das manchmal 6 Wochen gedauert oder so, und heutzutage ist das nicht so lange, vielleicht ein Klick und dann ist der Artikel da und das ist schon schön.
Und meine Damen und Herren, damit Sie auch sehen und einen Eindruck davon bekommen, wie bei mir der Moderationstisch aussieht, sind 2 Stapel, ich kann es nur grob sagen, Pro und Contra. Die einen, die sehr stark auf die Vorteile abheben, die auch für die Schule erwachsen durch die technischen Möglichkeiten der Digitalisierung, und die anderen, die eher die Nachteile betonen. Hier nochmal eine Straßenumfrage zu den Nachteilen.
Die Digitalisierung bringt mit sich, dass heute zu viel Informationen laufen, die nicht gefiltert werden können von den Jugendlichen.
Mit der Digitalisierung wird, denke ich, auch einfach mehr und schnelleres Handeln auch erwartet.
Die Gefahr der Manipulierung, die Gefahr des Missbrauchs, politisch, auch ökonomisch, dass man auch zu Dingen verleitet wird, die in die Intimsphäre gehen, die man ohne diese Technik nicht tun oder sagen würde, jedenfalls nicht nach längerer Reflexion.
Was ich merke, ist, dass wenn man selber mit der Hand was aufschreibt, dass man es einfach viel besser sich merken kann und lernt, als wenn man etwas auf dem Computer abtippt.
Ja, das Problem ist, dass es sehr wahrscheinlich so ist, dass es die typische Schrift, Lesen etc. etc. selber schreiben immer mehr abnimmt, die Persönlichkeit, die Kontakte zu knüpfen über schriftliche Formen. Das wird immer mehr zu Ende gehen, weil alles nur digital geht. Ne?
Also dieses sich Zeit nehmen und ein bisschen auch mal Geduld haben und warten und dann auch wirklich mehr in die Tiefe gehen. Also ich glaube, die Konzentration und diese Geduld, die geht dabei auch ein bisschen flöten.
Professor Marion Brüggemann, Universität Hamburg, uns zugeschaltet aus Bremen. Wir sehen, wie kontrovers das ist. Welche Einschätzung haben Sie denn? Wie muss unsere Gesellschaft reagieren? Was muss in unserer Gesellschaft stattfinden, um mit diesem Thema unsere Kinder in der digitalen Umgebung umzugehen?
Ich denke, beim Thema Jugendmedienschutz ist das ja eben auch schon deutlich geworden, dass es immer auch ein, ja, sage ich mal, gesellschaftlicher Aushandlungsprozess ist. Und damit, sage ich mal, übereinander mit im Gespräch zu bleiben und es tatsächlich zu thematisieren und auf die Tagesordnung zu bringen, wer an der digitalen Bildung oder an der Bildung mit und über digitale Medien beteiligt ist. Also es sind eben Kinder und Jugendliche, es sind Eltern, es sind die Bildungseinrichtungen, es sind auch die Peers, es sind andere staatliche Stellen, alle, die diese, sag ich mal, Akteure haben ihren Anteil daran und müssen sozusagen eine Haltung dazu entwickeln und eben um auch digitale Bildung in die Schule hineinzubringen, und zwar in einer Art und Weise, dass Kinder und Jugendliche davon profitieren. Ob das jetzt die Lehrer und Lehrerinnen alle in Anführungsstrichen selbst machen müssen oder ob bestimmte Formate, ja, die außerschulische Medienbildung, die handlungsorientierte Medienpädagogik, da eben auch einen guten Beitrag leisten kann. Also es gibt den Dieter-Barke-Preis, der jährlich herausragende medienpädagogische Projekte auszeichnet. Viele davon in Kooperation mit Schule und viele davon adressieren eben auch, ja, wie Jugendliche mit den Smartphones umgehen und sich in der digitalen Gesellschaft bewegen. So ist zum Beispiel hier an einer Bremer Schule mit Unterstützung der außerschulischen Jugendarbeit so eine Konferenz veranstaltet worden, wo die ganze Schule sich Regeln für die Smartphone-Nutzung gegeben hat, also in einem demokratischen Prozess. Ne? Und andere Beispiele aus den Preisträgern zeigen irgendwie ein Projekt, hieß Trump, Medienwahlkampf macht Schule, vom JFF in München auch unterstützt, beziehungsweise Berlin-Brandenburg, wo Schülerinnen und Schüler tatsächlich die Mechanismen der Mediengesellschaft auch erleben, anwenden und nachvollziehen können in einem Projektcharakter und so viele, sage ich mal, Probleme oder auch die Handlungsorientierung viel deutlicher wird. Also wie jeder Einzelne eben auch selbst diese digitale Welt mitgestaltet.
Daniel Heinz, helfen Sie uns noch mal kurz, Projektleiter in der Fachstelle für Jugend, Medienkultur, NRW. Stimmt der Eindruck, dass zum Beispiel die Didaktik, die Pädagogik allgemein eigentlich der technischen Entwicklung immer hinterherläuft und nie auf Augenhöhe mit ihr kommt, also sozusagen immer aktiv auf das, was neu vorgegeben wird in der Digitalisierung, erst reagieren kann und das dann auch mit einer entsprechenden zeitlichen Verzögerung?
Also ich finde gerade im Bereich der Jugendhilfe gibt es viele innovative Projekte, auch mit dem Dieter-Barke-Preis teilweise ausgezeichnet. Schule ist allerdings immer so sehr, sehr langsam, was Erneuerung oder Veränderung angeht. Wir haben zum Beispiel ja dieses Kooperationsverbot zwischen den Ländern oder wir, Frau Wanka hat ja ganz viel Geld für Technik versprochen und letztendlich hat sie dann der Finanzminister zurückgepfiffen. Also wir brauchen da dringend Geld, wir brauchen Konzepte und manchmal habe ich so das Gefühl, Digitalisierung ist die neue Inklusion. Also ich habe das auch an den ZFSLs, an den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung mitbekommen, dass sie zunächst von der Inklusion überfordert waren und die sollen jetzt auch noch Digitalisierung machen und da fehlen noch ganz viele Konzepte, da fehlen auch Fachleute. Die Frage ist auch, brauchen wir einen Medienpädagogen zum Beispiel an einer Schule? Das wäre auch toll. Und es gibt auch ganz, ganz viele positive Unterrichtsbeispiele, die kranken aber dann teilweise daran, dass sie keinen Lehrplanbezug haben. Und da gibt es noch viel Arbeit, aber es gibt auch schon ganz viele spannende Sachen, die da passieren.
Herr Muth-Mehrholz, wie gehen wir denn damit um, dass der Lehrer heutzutage einfach nicht mehr der Allwissende ist? Weil das Wissen der Welt ist 2 Klicks entfernt und das kann die 10-Jährige genauso.
Das stimmt. Ich tue mich jetzt ein bisschen schwer, weil wir tatsächlich jetzt ganz viel über Schule und Lehrer reden, die aber in der Runde nicht vertreten sind. Mhm. Ich würde gerne noch eine Perspektive dazu nehmen dann, und zwar die Perspektive der Jugendlichen, die ja in dieser Runde auch nicht vertreten sind, nur indirekt. Wie sollen sie auch? Sie müssten jetzt ja im Unterricht sitzen. Tatsächlich glaube ich, wenn man jetzt einen Jugendlichen als Zuhörer hätte und dann wäre der, glaube ich, nicht so zufrieden mit unserer Diskussion. Nicht nur, weil er nicht mitredet und nur über ihn geredet wird, sondern auch, weil tatsächlich die Gesellschaft ein bisschen so tut, als würden die Erwachsenen das alles besser wissen als die Jugendlichen. Und wenn man sich die erwachsene Mediennutzung anschaut, sagen wir mal am Beispiel Smartphone, dann sieht man, dass das ja überhaupt nicht so ist. Also die Erwachsenen machen eigentlich all das auch, was sie den Jugendlichen in den letzten Jahren vorgeworfen haben, dass nämlich ständig auf ihr Smartphone gucken und ständig Fotos machen, zum Beispiel von ihren Kindern und die dann möglicherweise auch ins Netz laden, ohne dass sie die Kinder gefragt haben, dass sie ständig abgelenkt sind und rumdaddeln, hätte man dann irgendwie gesagt, wenn die Jugendlichen das machen würden. Natürlich sind es auch Erwachsene, die falsche Informationen im Internet finden und verbreiten und Nacktfotos von der Ex-Freundin oder dem Ex-Freund verbreiten und so weiter und so weiter. Also ich glaube, dass der gesellschaftliche Diskurs da ein bisschen Schieflage hat, dass die Erwachsenenwelt das längst nicht weiß und den Jugendlichen nur vormachen müsste, sondern die Erwachsenenwelt kriegt das eben auch gerade raus.
Herr Muth-Mehrholz, ja, mein Kollege hinter der Scheibe hat ganz schnell gearbeitet, als Sie sagten, es ist ja gar kein Lehrer vertreten in unserer Runde. Jetzt ist er vertreten. Jan Leifers ruft aus Hamburg an, der hätte zu Ihnen ins Studio kommen können. Herr Leifers, Sie sind Lehrer, erzählen Sie mal aus Ihrer Praxis.
Genau, da bin ich schon, hallo. Ja, ich fand die Stelle angenehm, wo Sie gesagt haben, wir sind nicht vertreten als Lehrer. Da bin ich jetzt und ich habe mir schon in der Sendung einiges mitgeschrieben fast, aber mehr so eine mentale Notiz, wozu ich was sagen wollte. Und dann sage ich doch was Sie jetzt gerade gesagt haben, zu dem Punkt, dass die Lehrer gar nicht mehr allwissend sind. Natürlich war das nie so, aber in Zeiten von Omnipräsenz aller Umfragemöglichkeiten und Google und Co. Klar, muss man das zugeben, sollte man das unbedingt auch zugeben. Und der Punkt, den ich mir eben schon aufschreiben wollte, ist die Möglichkeit, dass wir als Schule, ich bin Gymnasiallehrer in Hamburg, dass wir als Schule sowas machen können wie zum Beispiel Projektwochen. Wir an meiner Schule haben da Projektwochen zum Thema Sucht im Allgemeinen, da ist dann Internetsucht eine große Frage. Zum Thema Mobbing haben wir in den kleineren Klassen schon Projektwochen und kommen dann vermehrt auf Cybermobbing. Wir arbeiten da zusammen mit tollen Organisationen, Pro Familia, die im Mobbingbereich und im sexuellen Bereich, wo ja auch viele Schwierigkeiten und Gefahren liegen, ganz, ganz viel Kompetenz vermitteln. Und da sind unter anderem Anknüpfungspunkte für die Schule, würde ich sagen.
Mhm, Herr Moos-Mehrholz, wollen Sie in Kontakt kommen mit dem Lehrer aus Hamburg?
Sehr gerne.
Wir haben, Herr Leifels, vielleicht können Sie uns da auch noch mal ein bisschen helfen aus Ihrer Praxis. Es gibt so dieses Stichwort vom Cyber-Classroom. Was genau ja. darunter zu verstehen ist, können Sie uns am ehesten erläutern. Und zwar, glauben Sie, dass sowas mal kommen wird, dass Sie als Lehrer, nicht Sie persönlich, aber der Berufsstand der Lehrer eine gewaltige Änderung erfahren wird im Zuge der weiteren Digitalisierung?
Also natürlich kann ich da ganz konkret nichts zu sagen. Ich kann das höchstens in meinem Fall benennen. An unserer Schule gibt es eine unglaublich gute digitale Ausstattung. Wir haben mittlerweile in fast jedem Klassenraum ein sogenanntes Smartboard, also eine Art Tafel, die sowohl als digitale Tafel nutzbar ist, aber auch dahinter steckt ein Computer, ein ganz normaler Computer mit Windows-Screen, den man haptisch, aber auch mit Tastatur bedienen kann. Das ist schon mal die eine Sache, die uns unterscheidet von vielen anderen Schulen in Deutschland, möchte ich behaupten. Mhm. Also die Ausstattung ist eine große Frage. Ja, bei uns ist das schon ein bisschen in die Richtung gegangen. Trotzdem möchte ich sagen, ich hoffe nicht, dass das irgendwann passiert, denn ich stimme auch vielen kritischen Stimmen zu, die sagen, dass einiges verloren gehen kann und eine gute Mischung ist möglich. Ich sehe das aber auch unter anderem deswegen, weil Lehrer, und das ist der wichtige Punkt, weil Lehrer weiterhin Menschen, Persönlichkeiten sind, die unterschiedliche Lebensvorstellungen, aber auch gleichzeitig sich an den Bildungsplan halten müssen und das auch tun, haben. Und darum nutzen wir als Lehrerkollegium unterschiedlich die Möglichkeiten, die wir vor Ort gegeben haben. Manche nehmen das als digitale Tafel, manche bereiten den Unterricht ganz, ganz dezidiert vor und nutzen die Möglichkeiten, die Internet und Smartphone, wir sind alle auch online in jedem Klassenraum. Das nutzen wir viel, aber nicht jeder. Deswegen, ich hoffe, es wird immer noch eine Mischung bleiben können, denn sonst geht viel verloren.
Daniel Heinz, vielleicht an dieser Stelle kurz und dann müssen Sie sagen, Frau Brüggemann, ob Sie da noch reagieren wollen, sonst haben wir noch allerhand Dinge, die wir noch abhandeln wollen in den letzten 10 Minuten der Sendung. Herr Heinz.
Ich möchte das nur noch mal kurz unterstreichen, also und auch was Jöran Moos-Mehrholz vorhin gesagt hat, also guter Unterricht kann auch ohne Medien funktionieren, aber es ist an manchen Stellen klug, die Medien einfach einzusetzen. Und da verändert sich auch die Lehrerrolle, also eher Lehrer als Prozessbegleiter des Lernens. Das finde ich ganz wichtig. Ich bin nämlich gestern noch den Weg runtergefahren, dann komme ich am Gymnasium Realschule Hauptschule vorbei und da habe ich so in die Fensterchen reingeschaut und überall stand der Lehrer vorne an der Tafel, also wirklich in jedem Raum, den ich gesehen habe. Und ich finde, da müssen wir auch mal neue Wege gehen. Die wären teilweise schon gegangen, aber einfach die Lehrerrolle nochmal neu zu definieren, fände ich auch spannend.
Vielleicht ist das
so ganz kurz was sagen dürfte, einmal noch schnell.
Ja.
Das wäre toll. Nämlich auch, weil der Moos-Mehrholz eben das Wort Manipulationsversuch genannt hat, also darum ging, dass Lehrer vielleicht versuchen, durch Education oder ähnliches zu arbeiten. Und ich möchte das jetzt verknüpfen mit dem Wortbeitrag von gerade. Ich sehe das nämlich auch ein bisschen anders. Die Lehrer dürfen sich gern zurückziehen, finde ich. Die Lehrer dürfen gerne mal Lernbegleiter werden. Und ich will das Manipulationsversuch gerne ändern durch die Möglichkeit eines erhöhten Aufforderungscharakters. Wenn man als Lehrer die Zieltransparenz gibt, wir machen jetzt mal eine Phase, wo ihr die Protagonisten seid, wo ihr durch eine Online-Umfrage, die live am Smartboard erscheint, wo ihr Lernvideos macht, wo ihr Hör-Seh-Verstehensübungen aus der realen Welt, im Internet, im Radio, online machen könnt, da sind die Schüler wirklich auch plötzlich da und merken, oh, da werde ich abgeholt, da wo ich tagsüber stehe.
Herr Leifels, danke.
Die benutzen.
Herr Leifels, vielen Dank. Sie geben sozusagen virtuell den Telefonhörer weiter an Dietrich Kovac. Frau Brüggemann, Sie merken sich, was Sie unbedingt noch sagen wollen. Lassen wir kurz Herrn Kovac zu Wort kommen. Stichwort wäre vielleicht neue Methoden, auch neue Methoden des Geschichtenerzählens. Erzählen Sie, Herr Kovac.
Ja, hallo. Mein Name ist Kurt, ich bin 31 Jahre alt. Genau, ich finde, die Computerspiele ermöglichen eine völlig neue Art von Geschichten erleben und das Eintauchen in diese. Und das finde ich ein ganz wichtiger Aspekt, der oft einfach verloren geht. Und oft wird auch einfach unterschätzt, was für ein gesellschaftliche Kritik auch in Computerspielen stecken kann und welche Kunstformen sie teilweise echt auch sind. Also da muss ich auch sagen, es gibt viele Computerspiele, wo das nicht der Fall ist. Aber es gibt definitiv Computerspiele, die auch unsere Gesellschaft einfach total gut widerspiegeln. Und da wünsche ich mir einfach mehr oder dass es öfter auch in den Feuilleton auch besprochen wird. Ich kann mich erinnern an das Spiel Pass Out, wo es um einen Geflüchteten ging, wo das wurde auch bei Ihnen im Radio gesprochen. Das fand ich schon mal total gut, weil das hat auch einfach neue Erzählmethoden mit einer Verbindung zu einem YouTube-Star-Ästhetik aufgebaut in einem Computerspiel. Und sowas wünsche ich mir einfach.
Also gibt es auch noch eine ganze Reihe von guten Lernspielen. Der Daniel Heinz kennt die alle. Eines aus Österreich ist aufgefallen, eine Produktion aus Österreich, glaube ich, Ludwig heißt das. Ist das was Besonderes?
Das ist was Besonderes deshalb, weil das staatlich gefördert wurde. Und das ist etwas, was ich mir in Deutschland wünsche. Also wenn man digitale Spiele als Kulturgut wahrnimmt, sie sind ja jetzt anerkannt als Kulturgut, dann wäre es schön, wenn wir überlegen, wie können wir die denn in der Bildung einsetzen. Und viele populäre Titel kranken momentan einfach daran, dass sie nur zur Unterhaltung sozusagen erschaffen wurden. Da werden Dinge verkürzt zum Beispiel. Oder die sind sehr teuer und eignen sich deshalb nicht für den Einsatz im Unterricht. Und da wäre es doch schön, wenn wir da mal überlegen, ob wir da neue Wege gehen können, so wie das zum Beispiel in Österreich passiert ist, wo die Spiele dann auch an den Lehrplan angelehnt sind.
Marion Brüggemann, jetzt haben Sie nochmal das Wort. Sie haben alle Hand auf dem Zettel.
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich denke, es bedarf tatsächlich einer bildungspolitischen Anstrengung. Ne, mit der KMK-Strategie 2016 ist da sozusagen ein erster Aufschlag gemacht worden. Und wir haben ja das Kooperationsverbot, beziehungsweise die Bildung ist in Länderhoheit. Und die Länder haben sich zum Teil und machen sich jetzt auch verstärkt irgendwie auf dem Weg, diese KMK-Strategie auch umzusetzen. Und ganz wichtig ist mir dabei, dass es einfach auch Standards für die medienpädagogische Bildung und Ausbildung geben muss. Auch in der Lehrerbildung, eben von der Ausbildung über das Referendariat und die Weiterbildung, dass der Platz, den Medienbildung dort einnimmt, ja ein fester und ein nicht verrückbarer sozusagen ist. Und da sind wir noch nicht überall. Und ich denke, das ist einfach enorm wichtig, dass solche Formate, der Lehrer aus Hamburg sprach es an, wie Flipped Classroom und sowas, dass sowas angeht, Lehrkräfte auch erleben und erlernen können und mit solchen Methoden auch, ja, sag ich mal, systematisch in Kontakt kommen und nicht per Zufall, weil es eine Dozentin und einen Dozenten gibt, der das auch gut findet.
Also das wäre auf jeden Fall eine Forderung Ihrerseits. Gerade nochmal, ehe uns die Zeit ausläuft, da Frau Brüggemann, Sie bekommen das Wort nochmal zurück, nochmal ein Zusammenschnitt von Stimmen auf die Frage, wie viel Digitalisierung ist denn nötig in unserer Bildung und Ausbildung?
Möglichst viel, damit die Kinder nicht nur geschult werden im Umgang damit, sondern auch, was die Gefahren sind und was Chancen sind und dass sie das besser einschätzen können.
Also ich finde, halt in der Grundschule sollte man Digitalisierung raushalten. Da geht es eher dann um das Haptische, um das Begreifen an reale Sachen. Vielleicht die Weiterführungsschule, da sehe ich es dann teilweise anders.
Solange es wirklich für die Schulung Bildung geht, dann kann man so weit gehen, wie man will. Aber man muss dafür sorgen, dass es nur für die Schule ist.
Ich würde sagen, totale Digitalisierung, weil man hält die Zeit ja nicht auf. Das geht ja immer weiter. Und wenn das nicht so schnell vorwärts geht, dann werden wir hinterherhängen.
Also was ich gerade vermisse, ich unterrichte Flüchtlinge und ich suche händeringend jeden Monat irgendwo ein Lesebuch, so wie ich das früher hatte. Da gab es Lesebücher und da war Seiten über Seiten über Seiten. Das gibt es nicht mehr. Und ich finde, das Lesen kommt ein bisschen abhanden, das merkt man ja auch. Statistiken zeigen das ja. Und was mir auch nicht gefällt, ist, dass das Schreiben so ein bisschen wegfällt, weil wir eben heutzutage, Stichwort Digitalisierung, tippen.
Joran Mehrholz, dann Frau Brüggemann, diese skeptischen Meldungen, wie wir sie gerade auch gehört haben in diesem Ausschnitt, wie ernst nehmen Sie die, dass gerade Eltern auch Sorgen haben, ach, es fällt so die Kunst des Lesens weg, es fällt die Kunst des Schreibens weg?
Ich glaube, das muss man sehr ernst nehmen und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch viel schwieriger werden. Und zwar, weil es nicht mehr funktioniert, diese Aufteilung in sozusagen das alte, traditionelle bewährte Lesen, Schreiben, Rechnen etc. und das neue Digitale, was wir dann, war ja auch in der Umfrage zu hören, so ein bisschen oder ein bisschen mehr anbauen können. Das Digitalisieren bedeutet ja, dass diese ganzen Sachen sich grundlegend ändern. Also es ist nicht eine vierte Kulturtechnik, wie häufig gesagt wird, sondern wir lesen jetzt anders. Wir lesen immer noch in Büchern, wir haben aber auch digitale Bücher und vor allem lesen wir auch in ganz anderen Formen. Wir schreiben anders. Wir haben immer noch sowas wie Zettel und Stift, aber die Schreibformen differenzieren sich ganz stark aus. Wir rechnen sogar anders. Auch andere Sachen in der Schule, was gibt es da, weiß ich nicht, eine Landkarte funktioniert digital anders etc. Also es ist nicht so, dass da einfach nur was dazukommt, was man auch in der Schule zum Beispiel an Unterricht einfach anpappen könnte als Add-on, sondern tatsächlich, dass sich da die Grundlagen ein Stück weit verschieben und da sind deswegen dann tatsächlich alle Fächer, alle Formen, alle Inhalte und auch alle Lehrenden betroffen.
Alfred Reinke schreibt aus Karlsruhe, unsere Tochter war 2 Wochen im Schüleraustausch in Hangzhou in China. Dort gab es nur Tablets im Unterricht, kaum noch Hefte, dazu ein TV-Studio. Und die Entwicklung geht rasend schnell dort, so zitiere ich weiter aus der Mail, und wir werden unsere Kinder fit machen müssen in diesen Bereichen, wenn wir weltweit langfristig bestehen wollen. Frau Professor Brüggemann, es geht immer auch ein bisschen um einen internationalen Wettbewerb. Können wir Schritt halten mit einer, wie soll ich sagen, globalen Entwicklung?
Ich denke, das sind, was da deutlich geworden ist, diese divergierenden Trends, dass eben einerseits die Befürwortung eines sehr frühen digitalen Lernens eben aus dem Anliegen heraus, da Schritt zu halten und mitzukommen und andererseits eben eher die kategorische Ablehnung und einen medienfreien Schonraum zumindest in der frühen Kindheit zu etablieren. Und ich denke, beides geht nicht, ist nicht realisierbar, weil wir es eben tatsächlich nicht mehr damit zu tun haben, jetzt eine weitere Kulturtechnik zu lernen, weil wir können nicht mehr in gute und schlechte Medien unterscheiden, ne? So wie das häufig noch gemacht wird, sondern unsere gesamte Lebenswelt hat sich eben so verändert, dass wir Medienbildung tatsächlich entlang der Bildungskette denken müssen und das aber immer, sage ich mal, alters- und entwicklungsangemessen in Begleitung, dass es gar nicht darum geht, dass Kita-Kinder jetzt schon vors Tablet gesetzt werden, sondern dass es immer in entsprechend auch mit den Entwicklungsaufgaben. Ich fand eigentlich den Verkehrsvergleich, den der Kollege Heinz vorhin gemacht hat, den fand ich eigentlich ganz, ganz plastisch, so wie ich das auch sehen würde. Das ist immer, sage ich mal, ein angemessener Umgang da ist und eben Medien auch tatsächlich für Bildungsbelange einzusetzen. Mhm. Weil Studien zeigen nämlich auch, wenn Kinder nicht gelernt haben oder sich nicht aneignen konnten, Medien kreativ und gestalterisch zu nutzen, dann können sie das eben auch im Erwachsenenalter vielleicht.
Frau Brüggemann, auf meiner Anzeige steht, Rainer Hahn ruft uns an aus Meckesheim. Ich nehme an, Sie rufen aus Meckenheim an, Herr Hahn, ist das so?
Meckesheim. Ist richtig, Meckesheim, Nordbaden.
Ah, dann habe ich das rheinische Meckenheim damit, umso besser.
Nicht das Pullach-Meckenheim.
In Meckesheim, jetzt haben wir noch ein bisschen Unterricht in Geografie. Aber darum geht es weniger. Herr Hahn, was wollen Sie beitragen? Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, aber wir hören Ihnen gespannt zu.
Der politische Aspekt in Ihrer Sendung. Und zwar haben wir nun zum Glück staatlich organisierte Bildung, ja, Schulbildung. Aber unsere Sprache hat sich ja seit mehreren Jahrhunderten entwickelt, hauptsächlich durch Luthers Bibel. Das ist so die deutsche Sprache, eine der Quellen. Und jetzt sehe ich mit Schrecken, dass Schulen gezwungen werden sollen, private Organisationen zu unterstützen mit immer neuen Sprach- oder Grammatiken. Windows zum Beispiel, Microsoft ist eine private Firma. Wieso maßt die sich an, hier uns die Sprache zu diktieren? Und die Schulen sollen gezwungen werden, jedes Jahr vielleicht neue Systeme zu entwickeln. Der ganze Scheiß passiert, ist doch passiert durch diesen korrupten Helmut Kohl, der die Massenmedien privatisiert hat. Damals das Fernsehen privatisiert, die Verfassung wurde geändert, dann
Herr Hahn, Sie könnten bestimmt noch viele Beispiele, was damals passiert ist in dieser Zeit, dann nennen, aber bleiben wir kurz bei dieser allerersten. Herr Mus-Meerholz, vielleicht dieses Neuöffnen von neuen Gefäßen. Wollen Sie reagieren darauf?
Tatsächlich habe ich die Frage nicht hundertprozentig verstanden. Ich denke, dass es tatsächlich nicht zu vernachlässigen ist, dass es einen öffentlichen Bildungsauftrag gibt. Ich sehe aber tatsächlich auch nicht, dass der gerade ernsthaft in Gefahr wäre.
Auch nicht dadurch, und das meinte ja der Hörer gerade, wenn privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen sozusagen in den Unterricht drängen, in denen eben zum Beispiel mit Windows gearbeitet wird im schulischen Kontext.
prinzipiell, glaube ich, auf der Skala zwischen ganz staatlich und öffentlich geregelt und ein paar privatwirtschaftliche Einflüsse sind wir jetzt noch nicht im roten Bereich.
Es ist mir unmöglich, diese Sendung auf einen Nenner zu bringen und ich merke auch Ihre Herr Frau Brüggemann in Bremen an, dass Sie gerne noch eine Stunde weiter auch sprechen würden. Wir können uns das leider aus Zeitgründen nicht mehr erlauben. Ich darf aber noch Katharina Rutenberg zitieren. Das ist immer schön. Ganz stolz steht darunter immer von meinem iPhone gesendet. Herzliche Grüße. Jedenfalls schreibt sie, Kinder müssen den Umgang mit Medien lernen, aber sie müssen auch lernen, ohne Medien umzugehen. Es muss auch klar gemacht werden, dass es eine Zeit der ungeteilten Aufmerksamkeit für Mitmenschen, Schule etc. geben muss. Das wird die letzte Hörerin gewesen sein für den heutigen Tag. Professor Dr. Marion Brüggemann, Universität Hamburg. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie ins Studio geeilt sind. Genauso Jöran Muß, Holz, Bildungsexperte, Erziehungswissenschaftler und Daniel Heinz von der Fachstelle für Jugend, Medienkultur in NRW. Ich möchte Sie gerne hinweisen auf eine Sendung mit ähnlicher Problematik, mit ähnlicher Thematik. Der Marktplatz, unsere Sendung hier im Deutschlandfunk am 21.12., Donnerstag, 21.12., da geht es auch um den Digitalkonsum im Vorschul- und im Kindergartenalter. Da werden auch Fragen behandelt, wie die Risiken in der frühkindlichen Entwicklung und auch zum Beispiel Smart Toys, also voll vernetztes Spielzeug. Schalten Sie da gerne ein. 21.12. Nächsten Freitag hier meine Kollegin Daniela Wiesler. Ihr Thema dann in der Lebenszeit. Das letzte Mal, die Kunst des Abschiedsnehmens. Abschiednehmens. Ich nehme Abschied. Andrea Stopp war am Mikrofon in der heutigen Lebenszeit.